So, liebe Freunde, hier ist Ralf Steinhardt. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Frau Sabelmann hier neben mir sitzen habe, beziehungsweise gegenüber von mir sitzen habe. Eine interessante Frau. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Dankeschön, Herr Steinhardt, danke für die Einladung.
Ich möchte Sie gerne erstmal einfach fragen, wer Sie sind. Und wie Sie groß geworden sind, was Ihr Leben bis jetzt ausgemacht hat. Einfach, dass wir Sie so ein bisschen einschätzen können oder erstmal kennenlernen können, mit wem wir es hier so zu tun haben.
Ich wurde in einer Familie aufgewachsen. Ich habe zwei Brüder. Ich komme aus der Stadt Frankfurt. Habe da gelebt und gewohnt, gearbeitet, Familie gegründet. Ja. Ich bin jetzt 71 Jahre alt, habe Freude am Leben, bin kerngesund.
Ja, wunderbar, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Was mich sehr interessieren würde, wäre, wie Ihr persönlicher Glaubensleben sich so entwickelt hat, wie Sie Gott persönlich kennengelernt haben durch Jesus. Das ist, denke ich, sowieso interessant, weil jede Geschichte ja einzigartig ist und keine, es gibt keine Geschichte, die genauso ist wie bei jemand anders. Von daher lassen Sie uns da ein bisschen teilhaben an Ihrem Erlebnis oder wie Sie Gott kennengelernt haben. Vielleicht ist es auch erstmal interessant, nochmal so zu hören, wie Sie denn religiös groß geworden sind.
Ich bin evangelisch. In meinem Familienleben wurde nur Tischgebet gesprochen und natürlich Weihnachten, Ostern, die Feiertage wurden im christlichen Glauben veranstaltet, das heißt Gottesdienste, ich wurde konfirmiert, ich habe evangelisch-kirchlich geheiratet. Ja, und dann bin ich hier ins Dorf gezogen und habe mich in der FEG, freiwillig die evangelische Gemeinde, habe ich mich angemeldet, weil ich ein Teil der Dorfgemeinschaft werden wollte.
Ah ja, also es hatte jetzt erstmal gar nicht unbedingt was mit dem Glauben zu tun, sondern Sie sind hier nach Bad Endbach gezogen und haben gesehen, dass es hier eine freie evangelische Gemeinde gibt.
Ja genau, weil meine Gemeinde in Frankfurt ist natürlich 100 Kilometer hier entfernt, war für mich nicht mehr greifbar und somit bin ich hier in die freie evangelische Gemeinde. Und da habe ich eine Dame kennengelernt, mit der hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, habe ich immer noch. Und wir kamen ins Gespräch und sie sagte zu mir, ja, es ging ums Gebet und um Jesus. Und ich war damals so naiv, weil ich es von meinen Eltern oder vom Konfirmandenunterricht nicht gelernt habe. Ich wusste zwar, es gibt die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber dass Jesus für mich mein Retter ist, das wusste ich damals nicht. Und somit hat mir diese Dame hier aus dem Ort, hat mir bei einer Tasse Kaffee gesagt, hör mal zu, weißt du, dass Jesus dein Retter ist? Weißt du, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Und da habe ich gesagt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und daraufhin bin ich dann auch regelmäßig zum Gottesdienst. Und das war mir zu wenig, weil ich habe aus dem Gottesdienst für mich persönlich nichts nehmen können.
Ach, das ist ja interessant. Also auch die Predigten waren doch nicht so ansprechend oder die sind Ihnen nicht so zu Herzen gegangen, dass Sie gesagt hätten, Mensch, da kann ich wirklich was für mein Leben lernen oder umsetzen oder im Glauben wachsen. Das ist ja sehr ernüchternd.
Ja, aber so war es leider. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht fehlt mir noch Grundwissen, dass ich den Inhalt der Predigt vom Pastor nicht so reinkriege in mein Herz. Also habe ich einen Bibelkurs gemacht. Und dieser Bibelkurs hat mir natürlich das Wissen, was mir gefehlt hat, hat der Bibelkurs mir natürlich vermittelt. Und am Ende des Bibelkurses habe ich mich in der Freien Evangelischen Gemeinde taufen lassen, öffentlich taufen lassen. Und bevor ich dann ins Wasser zur Taufe ging, habe ich der ganzen Gemeinde meinen Weg zu Jesus und meinen Glaubensweg habe ich mitgeteilt, und zwar, der ist ganz kurz. Ich wohne jetzt hier in einem Ort und die Straße heißt Steinbergstraße. Und da mein Leben bis jetzt so steinig war, Also wirklich, ich habe alles Negative, was es auf der Welt gibt, habe ich leider erlebt. In Familie, in Freunde, mit Ehemann, Verwandte und Bekannte. Mein Leben war sehr schwer und ich habe öfters schon den vor mir schon vorgenommen, dass ich mir das Leben nehme, weil ich gedacht habe, das Leben hat für mich keinen Sinn. Mir fehlt die Kraft, mir fehlt was, wo ich dran halten kann. Aber durch meine Taufe wurde ich tatsächlich ein anderer Mensch. Ich habe die Liebe zu Jesus gefunden.
Ja, ich merke, dass Sie sehr bewegt sind. Die Augen werden feucht. Das ist aber auch total normal. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass man weint oder dass man heult. Wenn ich noch mal ganz kurz einen Schritt so zurückgehen darf. Was mich erstaunt oder verwundert ist, Sie wurden tatsächlich von niemand zum Gottesdienst in die Freie Evangelische Gemeinde eingeladen, sondern Sie sind da einfach selber hingegangen.
Ja.
Also das finde ich ja erstaunlich.
Ja, weil ich habe einen Anker gesucht. Ich war auf der Suche nach etwas, was meinem Leben jetzt hier in der neuen Heimat, in Anführungsstrichelchen, woran kann ich mich halten? Wo fühle ich mich geborgen? Wo finde ich Menschen, die mit mir reden, mit denen ich spazieren gehen kann oder dass man sich gegenseitig zum Kaffee einlädt? Ich bin zum Beispiel auch hier in die nächste Gemeinde, bin ich auch zum Frauenchor, um in Gesellschaft zu kommen. Mhm. Und da habe ich damals auch gefragt, wie ist es mit dem Glauben? Wie kann ich mich wieder wohlfühlen in meiner eigenen Haut, in einer fremden Umgebung mit fremden Leuten? Mhm. Und im Chor habe ich auch leider nicht die Erfahrung gemacht, dass konnte mir niemand helfen. Mhm. Ja, und somit war ich dann froh, dass mich die Dame hier aus dem Ort, dass ich den Mut hatte, sie zu fragen, hör mal zu, wir haben uns im Schwimmbad eigentlich getroffen und haben im Schwimmbad angefangen, solche Gespräche zu führen. Ein unglaublicher Weg, aber Gott findet immer eine Möglichkeit, einen zu finden. Er ist ja überall und wenn es dann auf einmal Klick macht und dann weiß man, jetzt bin ich da für dich, ja.
Ja, aber Sie hatten jetzt nicht, es ist so, dass bei manchen Menschen alles, was nicht evangelisch oder katholisch ist, ist für viele dann schon gleich irgendwie mit einem Vorurteil behaftet, Sekte oder sonst irgendwas, wobei man das ja auch differenzieren muss. Aber so ein Vorurteil hatten Sie nicht.
Nein, aber gar keinen Vorteil. Ich bin als neues Blatt, unbeschriebenes Blatt, einfach drauf los und habe gedacht, wo finde ich was?
Ja. Für Sie war dann die Taufe dann so der letzte Schritt, so wie ich Sie jetzt verstanden habe, wenn das richtig ist, das wirklich festzumachen und das nochmal so zu beschreiben, was innerlich bei Ihnen passiert ist. Nämlich durch die Taufe zeigen wir ja, ich sag mal, dass ich mit Christus gestorben bin und dass ich dann wieder auferstanden bin. Also, dass ich das, was er für mich am Kreuz getan hat, ganz persönlich für mich auch angenommen habe. Also, das war dann wirklich so nochmal ein äußerliches Zeichen, was Ihre innere Reise beschrieben hat. Kann man
ja
das so sagen?
Ja, so kann man sagen, so ist es auch.
Okay. Darf ich fragen, wie alt Sie waren, als Sie sich haben taufen lassen?
Das war genau 2007, das sind jetzt 13 Jahre her.
13 Jahre, da muss ich ganz kurz rechnen, da waren Sie schon 64.
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
64.
Wenn ich jetzt rechne, ja. Ja, es ist nie zu spät.
Ja, das ist auch erstaunlich, weil man weiß ja, dass viele Menschen Jesus Christus nachfolgen. Also es gibt da ja verschiedene prozentuale Dinge, die man einfach weiß, dass, sag ich mal, bis 21 Jahre 90% eigentlich der Menschen sich irgendwo für oder gegen Jesus entscheiden und dass nach 21 die Chance oft relativ gering ist. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass den älteren Leuten vielleicht nicht so viel von Jesus erzählt wird oder dass ihnen vielleicht auch nicht die Möglichkeit gegeben wird oder wie auch immer.
Also bei mir war es so, im Laufe, wie Sie sagen, dass die ganze Angelegenheit eventuell bis zum 21. Lebensjahr erfolgt ist. Ist es aber nicht, weil mit 21, man ist jung, man ist beruflich voll engagiert, man hat eventuell Familienplanung. Da ist für den Glauben, so wie das Morgengebet, Mittaggebet bei Tisch oder das Abendgebet zum Schlafen gehen, hat dann fast ausgereicht, ja. Man hat also gar nicht, oder ich, beziehungsweise ich habe gar nicht mehr darüber mehr Gedanken gemacht, was es lief alles, ja. Mhm. Es lief beruflich, es lief privat, es war alles im normalen Strom. Es ist alles bis da, also zu dem Zeitpunkt war alles im normalen Leben. Und dann sucht man nicht nach Gott, weil wenn man alles hat, wenn es einem gut geht, dann ist es selbstverständlich. Aber wenn man dann jetzt, so wie ich dann ausgezogen bin aus Frankfurt und bin hierher auf den Ort, die Liebe hat mich hierher gezogen, wie das auch so ist, dann ist es wieder ganz anders. Dann hat das Berufsleben, das Privatleben, ich habe ganz neu angefangen. Mhm. Ich habe eine neue Wohnung eingerichtet. Ich habe mich von Grund auf, habe ich mich geändert. Und das ist jetzt so die letzte oder vorletzte Lebensabschnitt, den ich habe. Und den will ich jetzt mit meiner gewonnenen Freizeit als Rentnerin, möchte ich den natürlich auch gut ausfüllen und meinem Leben einen Sinn geben. Und deshalb habe ich mich, also wie gesagt, im Frauenchor angemeldet. Ich habe bei der Alzheimer-Gesellschaft als Seniorenbegleiter gemacht. Ich war beim Roten Kreuz und habe Seniorengymnastik gemacht für Seniorentruppengymnastik, Wassergymnastik und Aquafitness. Ich hatte immer, und dann beim ambulanten Hospiz, da habe ich mich auch, ja, schlau gemacht, welche Möglichkeit gibt es, um meine Liebe, ich bin voll mit Liebe, um meine Liebe an den Mitmenschen weiterzugeben.
Ja, auf die Hospizarbeit, da wollte ich gleich noch ganz kurz mit Ihnen darauf eingehen. Ich möchte ganz kurz noch fragen, wie sieht Ihr Alltag mit Jesus Christus aus? Wie leben Sie Ihren Alltag mit Jesus? Wann fühlen Sie sich ihm besonders nahe? Gibt es irgendwelche Hilfsmittel im Alltag, die Ihnen dabei helfen?
Ich fühle mich mit Jesus verbunden, indem ich morgens aufwache. Ich danke für die Nacht. Ich bitte um Segen für den Tag. Und in meinem Gebet ist immer, Jesus, mach mich zu deinem Mund und zu deinen Händen. Setze mich ein, wo du mich brauchst. Und so beende ich auch meinen Tagesablauf, indem ich abends ich liege im Bett und bete. Und wenn ich in einer Situation bin, oder noch ganz massiv in eine Situation in meine Gedanken, die mich immer noch innerlich sehr verletzt hat. Wenn ich da reinkomme, dann schreie ich und sage, lieber Vater, hilf mir.
Und dann erleben Sie auch, dass er Ihnen dann nahe ist oder dass jemand anruft oder?
Ja, genau so. Ich war jetzt 30. Dezember. Stand ich vor einer Tür und habe da so eine persönliche Erfahrung gemacht. Und ich war so sehr traurig und enttäuscht, dass ich laut geschrien habe, Jesus, hilf mir. Mhm. Und tatsächlich prompt kam ein Anruf von der guten Bekannten und fragte einfach, Karin, wo bist du, wo treibst du dich rum? Und da habe ich gesagt, die schickt mir der liebe Gott, weil ich in dem Moment wirklich um Hilfe gerufen habe. Mhm.
Ja, das hat ja mit einer Geschichte zu tun, worauf wir gleich noch eingehen wollen. Jetzt vielleicht ganz kurz noch, Sie, ich weiß ja von Ihnen, dass Sie im Hospiz sich engagieren. Sie haben ja vorhin schon verschiedene Sachen aufgezählt, was Sie für Schulungen gemacht haben, wo Sie sich informiert haben und weitergebildet haben, um Menschen zu helfen, um Dinge zu machen. Wie sind Sie zum Hospiz gekommen oder was hat Sie da bewegt oder angetrieben?
Ah ja, das ist ein langer Weg. Ich mache das jetzt schon fast 20 Jahre. Meine Nachbarin im Nachbarhaus war eine ältere Dame, zu der hatte ich wie so ein Mutter-Tochter-Gefühl. Wir waren also sehr befreundet. Ich bin öfters zweimal die Woche zu ihr rübergegangen. Und sie war damals 93 Jahre, genau wie meine Mama, wie die Dame gestorben ist. Und sie wollte, dass ich unbedingt bei ihr bin. Sie hatte Angst vorm Sterben. Sie war katholisch erzogen worden, hatte auch an Jesus geglaubt, aber hatte trotzdem vom Tod Angst. Und sagte zu mir, Karin, ich hätte gern, dass du bei mir bist. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist gar kein Problem, weil ich habe meine Eltern beim Sterben begleitet. Und eine Freundin in Frankfurt-Offenbach damals, meine Cousine in Hamburg, die war dann schon im stationären Hospiz, aber die hat auch gesagt, Karin, ich habe Angst, hilf mir. Habe ich gesagt, ich komme, bin zweimal innerhalb von einem Monat nach Hamburg gefahren, habe sie dann auch beim Sterben begleitet. Und ja, da habe ich gedacht, weil ich so viele Menschen privat beim Sterben begleiten durfte, habe ich gedacht, das möchte ich zur Berufung machen, weil ich stehe in dem Moment, ich bei dem Patient oder bei dem Sterbenden bin, stehe ich absolut mit Gott in Verbindung. Ich bin, also in dem Moment bin ich nicht ich selbst, sondern ich bin, Medium kann man auch nicht sagen, ich bin die Mitte zwischen Himmel und Erde und ich übertrage die Liebe Jesus und Gott übertrage ich durch meine Hände an den Patienten oder an den Menschen.
Also Sie sind im Prinzip ein Engel auf Erden in dem Moment.
Ja.
Also könnte man ja so sagen.
Ja, also ich, Entschuldigung, es klingt vielleicht hochtrabend, aber ich bin es. Mhm. Ich bin es, weil egal was ich mache, ob ich jetzt einen Garten pflege oder ein Haus, in dem ich wohne oder meine Mitmenschen, ich habe Respekt vor allem und ich mache das Beste daraus. Und deshalb weiß ich, ich bin ein Engel auf Erden, weil ich schon vielen, vielen, vielen Menschen geholfen habe durch meine Art, wie ich bin, durch mein Mitgefühl, durch meine, ja, Nächstenliebe. Es ist so, es ist so. Ich will mich da nicht hochreden oder mich nicht loben, aber es ist so. Gott hat mir die Kraft gegeben und ich gebe das weiter, was ich durch ihn kriege, gebe ich einfach weiter. Und es ist, also, ich kann es jedem nur empfehlen, jeder Mensch, der dieses Gespräch jetzt hört oder der meine Worte hört, wenn er in sich reinhört und sagt, ja, das wäre auch was für mich, ambulante Hospiz oder die Alzheimer-Gesellschaft, die das ja auch anbieten, die machen kostenlose Kurse, Seminare mit Abschluss und dann weiß man, man nimmt auch sein eigenes Ego, nimmt mir total zurück, weil es ist einfach die Kraft. Ich bin nicht mehr ich selbst, sondern ich bin nur noch im Fluss.
Und Sie sind dann für jemand anders da. Also Sie lassen, wenn ich es richtig verstehe, Sie lassen Gottes Liebe durch sich.
Ja, genau so.
Also Sie empfangen Gottes Liebe selber und geben sie dann auch
ganz,
gerne weiter.
Ganz genau so ist es. Sonst könnte ich das nicht. Ich könnte keine Liebe vermitteln, wenn ich selbst keine Liebe habe. Die zwischenmenschliche Liebe zwischen Mann und Frau oder was weiß ich, zwischen den Kindern, ist eine ganz andere Liebe wie die Liebe zu Gott oder die Liebe, die ich empfinde. Ich fühle das zum Beispiel jetzt gerade beim ambulanten Hospiz oder auch den Mensch, den ich hier im Haus beim Sterben begleitet hatte. Ich merke, wenn der Tod zur Tür reinkommt. Ich kann Ihnen auf die Stunde sagen, jetzt in der nächsten Stunde passiert's. Weil ich bin dann so
sensibilisiert dafür.
Ja, aber total. Ja. Und das kann man nicht sein, wenn man mit Gott, mit Jesus nicht im Einklang ist, kann man das nicht erleben. Kann man es auch nicht fühlen und man kann es schon mal gar nicht weitergeben.
Ja, ich habe da noch eine Frage zu. Gibt es irgendwelche Unterteilungen bei dem ehrenamtlichen Amt in der Hospizarbeit? Sie hatten mir mal erzählt, dass Sie für die Endbegleitung zuständig sind.
Finale Begleitung.
Für die finale Begleitung.
Ja.
Gibt es da irgendwo eine Aufteilung?
Ja.
Können Sie uns das kurz erzählen?
Ja, also wir hier beim ambulanten Hospiz Immanuel, die Hauptsitz sitzt in Gladenbach, wir haben etwa 80 Mitarbeiter, die sich freiwillig ehrenamtlich gemeldet haben. Und es gibt zum Beispiel, wir werden eingeteilt. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Familie, wo eine kranke Person im Haus mit ist, die, sagen wir mal, noch 2 Monate vielleicht noch zum Leben hat, wo die zwar die Diagnose bekommen hat, es gibt keine Rettung mehr. Dass dann die pflegende Angehörigen, dass die mal entlastet werden. Das heißt, so wie ich es hier damals bei mir im Haus erlebt habe, die Person, die krank war, sehr krank war, habe ich es ambulante Hospiz angerufen und habe gesagt, ich hätte gern für eine Stunde oder zwei Stunden eine Person, weil wir hatten sehr viel Schnee, 2010 war das, Januar 2010 war das so viel Schnee und ich habe Schnee geschippt und habe gedacht, ich brauche jetzt jemand, der jetzt in dem Haushalt ist, wenn die Person mich braucht, dass ich dann gerufen werde. Und so saß also die Dame vom Hospiz, saß in der Küche, hat eine Zeitschrift von mir gekriegt, und was Wasser zum Trinken. Ich habe meinen Schnee geschippt und wenn er mich gebraucht hätte, hätte sie mir Bescheid gesagt. Und so konnte ich der nach zwei Stunden, habe ich eine kleine Anerkennung geschenkt und sie ist wieder gegangen. Aber ja.
Das war eine Unterstützung und eine Hilfe.
Ja.
Können Sie uns vielleicht, gibt es vielleicht eine Geschichte, die Ihnen gerade so spontan einfällt oder ein Erlebnis in dieser Hospizarbeit von Begleitung von Menschen, die Ihnen besonders nahe gegangen ist oder die besonders toll war oder erfreulich war oder wo Sie Gottes Liebe besonders gut weitergeben konnten?
Ach, das war bei meiner eigenen Freundin. Das ging aber nicht über das Hospiz, aber ich habe eigentlich Hospizleistung geleistet. Ja, also wenn man eine liebende Person, Verwandtschaft oder Freundschaft, wenn man jemand beim Sterben begleiten kann in dem Moment, ist es wieder was anderes wie bei einer fremden Person, weil da ist ja Leidenschaft dabei, da ist ja Liebe, da ist ja Vergangenheit, da ist ja eine Verbindung dabei, die unendlich ist. Und meine Freundin Birgit hieß sie, die war Christin. Die hat mit mir, also immer wenn ich zu ihr bin, wie sie noch gesund war, wir haben erst einmal mit dem Gebet angefangen.
Schön.
Und wir haben, also die hat mich immer wieder, die hat auch Bibelsprüche zitiert. Die hat jeden Tag, wenn sie wach geworden ist, hat die einen Reim geschrieben und da war immer, immer Gott dabei. Ja, über die Schöpfung, über den Sonnenaufgang, über die Blumen und das habe ich mir als Buch binden lassen, ihre Sprüche. Das ist das ist für mich ganz, ganz wertvoll. Und wenn ich immer einen besonderen Spruch zu einem Jubiläum mal suche, schreibe ich mir immer einen Spruch von ihr raus und gebe es damit der Welt weiter.
Also muss man hier festhalten, es ist ein großer Unterschied, ob es jemand aus dem Bekannten- oder Freundes- oder Familienkreis ist oder ob es eine anonyme Person ist, die man vielleicht jetzt noch gar nicht kennt.
Absolut.
Was mich natürlich interessieren würde, wäre auch, wenn Sie so jemand begleiten, inwieweit darf Ihr Glaube an Jesus da eine Rolle spielen und inwieweit nicht? Das wäre vielleicht meine erste Frage.
Ja, das ist jetzt schwer zu beantworten. Ich habe eine Kette mit dem Anhänger der Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist das Symbol Herz, Anker und Kreuz, alles miteinander verbunden. Und wenn ich als Hospizdienst unterwegs bin zum Helfen, dann trage ich irgendein Kleidungsstück mit einem V-Ausschnitt, damit man das sieht.
Ah, okay.
Und da das ambulante Hospiz, ja, eigentlich ist es für alle Gläubige. Aber ich habe schon gemerkt, ich war noch nie in einer Familie, die jetzt kein Christ war.
Okay.
Also keine andere Religion.
Mhm. Ja. Und das wäre ja auch mal eine interessante Erfahrung.
Ja, deshalb weiß ich, deshalb kann ich mich dann so hingeben, wie ich bin, ja. Ohne ich komme sichtbar in Vertretung Gottes, ja, durch mein Schmuckstück. Und die ganze Intuition, wo ich war, entweder hängt das Kreuz an als Schmuck in der Wohnung oder es ist ein öffentliches Krankenhaus, was unter christlicher Führung sowieso ist. Also alle Menschen, also die ich jetzt in der Zeit des Hospiz, der Hospizarbeit begegnet bin, sind alle Christen. Also jeder glaubt an Gott. Also egal, ob das jetzt ein Stationsarzt ist oder ich kriege das ganz schnell raus, ja.
Okay. Also das heißt, Sie können bei den Leuten, die jetzt auch am Sterben sind, können Sie meistens auch schon eine Grundlage an Gottglauben schon voraussetzen.
Ja.
Grundsätzlich.
Absolut.
Haben Sie denn auch schon mal jemand gehabt, der total atheistisch war, der gesagt hat, ich glaube überhaupt nicht an Gott?
Nein. Weil in dem Moment die Menschen, die zum Sterben, die wissen, sie sterben. Sie wissen das ganz einfach. Und die habe ich jetzt, weil ich ja die Finalbekleidung mache, bin ich ja wirklich in der letzten Woche. Ich bin in der letzten Lebenswoche von den Menschen bin ich erst aktiv. Wäre ich eingesetzt.
Also das heißt, Sie kennen die Leute vorher noch gar nicht.
Ja, genau.
Und die Finale, also da geht es wirklich nur um 7 Tage, um eine Woche?
Ja.
Wo man das ungefähr abschätzen kann, dass diese Person noch eine Woche lebt?
Ja.
Das stelle ich mir aber schwierig vor, wenn jemand so kurz vorm Sterben ist, dann noch eine Beziehung aufzubauen. Wie ist das möglich?
Es ist keine direkte Beziehung.
Okay.
Was ich mache, ist dann nur... Ich nehme die Angst oder ich kann es nicht beschreiben, weil in dem Moment ich zu den Sterbenden gehe, die reden nicht mehr. Die sind also in diese Finale, dass sie mich gar nicht mehr ansprechen können. Die Ohren ist das Letzte, was reagiert. Also das heißt, ich werde immer gehört, was ich sage.
Mhm.
Oder wenn ich ins Zimmer komme, dass ich sage, ich bin jetzt da, ich bleibe eine Stunde bei Ihnen oder je nachdem.
Und merken Sie an der körperlichen Reaktion, dass Sie das wahrnehmen, wenn Sie mit denen reden?
Ja, der Körper hat sich kaum noch bewegt, aber die Augen.
Okay.
Die Augen, ich war angeguckt, ich war angelächelt oder so, ja, wie soll man es sagen, so... Verliebt kann man nicht sagen, aber so entspannt, so voller Zuversicht, ja. Das ist ein Blick. Also ich kann den deuten. Ich kann deuten, ob jemand sich freut, wenn ich komme, ob jemand traurig ist, wenn ich gehe.
Ja.
Ich habe auch schon erlebt, dass eine Patientin, dass die geweint hat, wie ich gegangen bin.
Aber aus Freude?
Ja.
Also nicht aus Wut oder Zorn?
Nein, aus Freude. Okay. Und diese Dame, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, die geweint hat oder die Tränen liefen, war am nächsten Morgen, wie ich wieder hin bin, war die schon verstorben.
So in dieser Finalwoche, wie oft machen Sie dann Besuch? Oder ist das dann vorgegeben, dass Sie mindestens einmal kommen oder zweimal kommen?
Ich habe freie Hand.
Okay, also Sie können öfters kommen, wenn Sie wollen?
Tag und Nacht, egal. Wenn immer... Wow. Wenn Gott mir gesagt hat, du fahr jetzt mal hin, dann bin ich hingefahren. Ich bin schon um 23 Uhr hier im Haus des Lebens am Attalsee war diese Dame, deren Tränen kamen. Da hat die Nachtschwester, oder die Klinik war geschlossen um 23 Uhr, ist klar.
Mhm.
Und die hat mich reingelassen, weil ich immer einen CD-Spieler dabei habe und eine wunderschöne CD, die wunderbare Musik von allem bringt, instrumental, und damit mache ich so viel Freude. Und ich habe ich bin immer gefahren, wenn ich den Schuh bekam, mach dich los, zieh dich an und geh dahin.
Mhm. Okay. Man muss natürlich auch so dazu sagen, wir befinden uns hier in einer relativ frommen Gegend. Hier gibt es sehr, sehr viele Freikirchen, freie Gemeinden, alles Mögliche. Wir sind ja nicht so weit von Dillenburg entfernt. Von daher ist das dann auch verständlich, dass viele, mit denen Sie dann Kontakt haben, dass da schon wirklich was da ist, auch an Glauben, auch an Fundament.
Ja, absolut.
Was ich noch sehr interessant an Ihrem Leben finde, ist, Sie haben vor 8 oder 9 Jahren jemanden kennengelernt und da eine sehr schlimme Erfahrung gemacht, haben sich neu verliebt. Da würde ich einfach, also da geht es im Prinzip tatsächlich um einen Heiratsschwindler.
Mhm.
Und wie ist diese Geschichte losgegangen? Vielleicht, wie haben Sie diese Person kennengelernt? Wo kam diese Person her?
Mhm.
Vielleicht können Sie ein paar Namen, vielleicht ein paar Sachen nennen jetzt, vielleicht keine Namen, wir wollen ja den Datenschutz wahren, aber genau.
Mhm. Ich hatte eine Donaukreuzfahrt gemacht mit meiner Freundin. Und auf dem Schiff gab es einen Musiker, der hat sich in meine Seele reingespielt. Und
das haben Sie aber auch zugelassen?
Ich habe es zugelassen, weil ich da schon 10 Jahre allein gelebt habe. Und ich war natürlich anfällig. Meine Seele war hungrig nach Leben, nach Leben. Ja. Und ich habe es zugelassen, er hat sich mit einer Melodie... hat er sich in meine Seele gespielt. Ja, und das war der Anfang. Naja, und da das Schiff alle 14 Tage in Passau angelegt hat, bin ich alle 14 Tage 1200 Kilometer bin ich nach Passau und wieder zurück. Ich bin sonntags nach Passau gefahren, 600 Kilometer, habe da im Hotel übernachtet. Morgens um 7 Uhr war ich am Bootanleger, bin zu meinem Freund damals aufs Schiff, habe dem Kuchen gebacken oder Frikadelle oder alles Mögliche und kleine Geschenke mitgebracht und bin dann...
So stark verliebt waren Sie?
Ja.
Also wie lange hat denn das Schiff da angelegt? Für einen Tag oder für zwei Tage?
Morgens, die haben morgens um 7 Uhr angelegt und mittags um 16 Uhr waren die neuen Passagiere wieder drauf und die sind wieder weg. Also das heißt, ich habe eine Übernachtung und bin montags, sonntags hingefahren, montags wieder nach
Hause. Das ist ja unglaublich.
Ja, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich den Mann nicht geliebt hätte.
Ja, Sie waren ja, also so wie sich es anhört, Sie waren ja total verknallt in diesen Mann.
Nein, das war pure Liebe.
Oder klar.
Ja.
Also richtig.
Ja, richtig. Ja. Das ist, also ich war vorher schon mal verheiratet und habe auch aus meiner ersten Ehe eine Tochter. Aber diese Ehe war, oder diese Liebe war platonisch, hätte ich es jetzt fast gesagt. Mhm. Mittel zum Zweck, naja, du musst mal raus aus dem Elternhaus, heirat doch und dann bist du versorgt und lebst sein Leben. Das war das. Aber jetzt hier die Liebe mit ihm.
Das war was ganz anderes.
Ja.
Mhm. Wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Sie haben sich dann weiter kennengelernt oder, also wie ist die Geschichte weitergegangen und wann kam dann der Punkt, dass Ihnen klar wurde, Ihre Liebe ist zwar echt, aber seine Liebe ist vielleicht gar nicht echt?
Ja, das war natürlich ein Schock. Wir haben uns nach Ende der Saison, das war 2010, nach Ende der Saison, in der Zeit ich eben 7 Monate alle 14 Tage in Passau besucht habe, habe ich ihn eingeladen zu mir. Ich habe ihm Fotos gezeigt von meiner Wohnung und von dem Haus, wie es aussieht.
Wo Sie wohnen, ja.
Wo ich wohne. Mhm. Und er war total begeistert und hat mich besucht auch. Ich habe ihn dann in Frankfurt am Busbahnhof abgeholt. Der Bus kam aus Rumänien, Firma Atlas Sieb. Und er kam mit seiner Gitarre, er war ja allein, musikalischer Alleinunterhalter. Und wir hatten dann, ich habe gedacht, er bleibt 14 Tage bei mir. Aber nachdem wir uns so gut verstanden haben und wir haben zusammen gekocht und es war einfach wunderbar, ist er geblieben. Also es waren keine 14 Tage, sondern er ist geblieben bis Anfang März. Anfang März sind wir dann mit meinem Auto nach Rumänien gefahren. Da ist er dann zur Reederei über Firma Nico Tours und wurde dann wieder angeheuert für die nächsten 7 Monate Arbeit an Bord. Ja, und und so ging das. 2 Jahre lang, immer hin und her. Am 11. November 2011 haben wir dann geheiratet. Er wollte mich unbedingt heiraten. Ich wäre seine große Liebe. Er war 9 Jahre jünger wie ich.
Ja gut, das ist ja in dem Alter dann nicht mehr ganz so tragisch, oder?
Gar nicht. Weil ich sowieso, Entschuldigung, ich fühle mich jünger wie ich bin. Und dynamisch, ich habe noch Power, ich habe noch Esprit, ich habe noch alles eigentlich.
Genau, und Sie machen und Sie bieten ja auch Wassergymnastik an im Schwimmbad.
Aquafitness.
Ja, genau, da muss ich vielleicht auch mal hin.
Die Steigerung. Aquafitness, ich mache mit, ich habe eine eigene Gruppe und wir machen eine ganze Stunde ohne jedes ins
Pause?
Sowieso keine Pause und wir haben auch kein Spielzeug wie eine Pudelnudel oder irgendetwas. Wir machen reine Gymnastik mit unserem Körper. Ja.
Was ist denn eine Pudelnudel?
Eine Pudelnudel, das ist ein wie so Styropor. So wie so eine lange Schlange, gibt es in alle Farben.
Ah, okay.
Da muss man gegen den Wasserwiderstand drücken und da gibt es jede Menge Übungen, die man damit machen kann. Ich habe sie alle gelernt bei meiner Ausbildung zur Aquafitness natürlich oder zur Wassergymnastik damals.
Ja, darf ich mal kurz unterbrechen? Wir wollen noch mal kurz zurück zu dem rumänischen Mann, den Sie kennengelernt haben. Er hat sie dann gefragt, ob sie heiraten wollen und sie haben ihn ja auch geliebt und haben dann auch zugestimmt.
Ja, natürlich. Wir haben geheiratet und ich war glückselig. Ja, und da er ein Rumäne ist und hat gedacht, wie wahrscheinlich alle Ausländer, die hier nach Deutschland kommen oder deutsche Frauen heiraten wollen, dass wir die Schublade aufmachen und das Geld rausholen. Also der dachte wohl, ich habe Geld ohne Ende. Mhm. Zumal er gedacht hatte, dass das Haus, von den Fotos, die ich gezeigt habe, in dem Haus ich wohne, dass es mir gehört. Und eines Tages habe ich zu ihm gesagt, du guck mal hier, wir haben eine Mieterhöhung gekriegt. Und ab da war ich nichts mehr wert.
Wow.
Nichts mehr wert. Der hat auch keinen Job sich angenommen. Ich habe mit meiner Rente für uns beide 2 Autos, 2 Handys und so weiter, alle Umlagen konnte ich alleine mehr finanzieren. Ich habe dann noch mal 5 Jahre als Schwesternhelferin hier bei uns in der Hessischen Backland Klinik gearbeitet, im Schichtdienst, Frühdienst und Spätdienst, 450 Euro.
Und damit wieder mehr Geld reinkommt, damit Sie als Ehepaar überleben können.
Ja, genau so.
Ja, und was hat Ihr Mann gemacht?
Der hat gar nichts gemacht. Der hat den ganzen Tag Computer gespielt und CDs gedruckt und sich Filme, DVDs vom Internet runtergeladen. Der hat gemacht, was er wollte. Und ich musste kochen, natürlich. Er hat, wie viele Ausländer, die haben alle so viel Hunger. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, das könnte jetzt aber in Richtung Rassismus gehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Entschuldigung, ja, aber ich habe also morgens und abends warm gegessen. Wir haben also,
okay.
Wir waren jeden 2. Tag einkaufen, wie für eine Großfamilie. Und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, so geht's nicht mehr weiter. Ich habe keine Lust mehr, für dich arbeiten zu gehen. Mm. Und ich habe dann eines Tages zu ihm gesagt, ich möchte, dass du dir eine Wohnung suchst. Habe natürlich geweint dabei, ist ganz klar, weil ich liebe ihn immer noch.
Und das war nach 5 Jahren also insgesamt?
Nee. Wir haben uns nach 3 Jahren.
Nach 3 Jahren, ab dem Moment, wo Sie verheiratet waren?
Ja.
Okay.
Mhm. Und dann habe ich gesagt, und jetzt ist Schluss aus. Ich habe mich bei einer Rechtsanwältin erkundigt, worauf ich achten muss, wenn ich mich scheiden lassen möchte von ihm.
Ja.
Und da hat sie gesagt, Frau Sabelmann, das machen wir gleich, weil solange er hier ist, gerade in Deutschland, können wir ihn zur Scheidungstermin
zwingen,
okay, dass er kommen muss. Weil wenn er im Ausland ist, er hat keinen festen Wohnsitz. Die Adresse, die er in Rumänien hat, die ich sehen konnte persönlich, war eigentlich nur im Briefkasten.
Ach.
Und Freunde, das hat er als Heimatanschrift angegeben. Oh ja, und wenn der nie da war, hätten wir uns nie scheiden lassen können.
Also dann hätte man die Scheidung nicht vollziehen können.
Ja,
okay.
Genau.
Okay.
Und meine Anwältin sagte, ich muss, bevor wir 5 Jahre verheiratet sind, muss die Scheidung abgewickelt sein, weil wenn es länger wie 5 Jahre gedauert hätte, unsere Ehe, hätte ich jetzt noch jeden Monat 200 Euro von meiner Rente ihm als Unterhalt zahlen müssen, ach, weil er ja nicht arbeiten möchte.
Nach 5 Jahren Ehe?
Ja, nach 5 Jahren Ehe. Und deshalb, wir waren 3 Jahre verheiratet und wir haben, Gott sei Dank, ich habe am 9. September, einen Tag nach meinem Geburtstag, bin ich zur Anwältin, habe die Scheidung eingereicht und am 16. Oktober im selben Jahr, also 5 Wochen später, wurden wir geschieden.
Das ist ja unglaublich. Mhm. Was ich aber auch stark finde, ist die Konsequenz, mit der Sie das dann auch gemacht haben und dann auch diese Schritte gegangen sind. Was würden Sie denn Frauen sagen, die in ähnlicher Situation sind wie Sie, aber vielleicht selber die Kraft gar nicht haben, diese Schritte jetzt zu wagen, sich eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zu holen und dann das so durchzuziehen?
Ja, also einen Rat kann ich da gar keinen geben, weil die innerliche Kraft, die jetzt wieder über Gott geht, die gibt einem so viel Kraft, dass man Ideen hat, wo muss ich mich hinmelden, mhm, wer kann mir helfen, wer unterstützt mich seelisch, moralisch, finanziell. Mhm. Es kommt ein Punkt im Leben, dass man sagt, so kann es nicht weitergehen.
Da ist man dann auch so verzweifelt.
Ja, ja. Mhm. Bei mir gab es nur eins. Mir noch einmal das Leben nehmen wollte ich nicht, weil ich ja, Sie sehen ja, ich habe meine Schnitte.
Was man so beschreiben muss für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, ist einfach, dass Sie an beiden Unterarmen Querschnitte haben. Mhm. Also kein Längsschnitt, sondern Querschnitte. Und im Halsbereich auch?
Zwei. Die dunkle hier.
Oh, das ist ja furchtbar.
Ja.
Aber es ist relativ gut alles verheilt.
Ja, hat lange gedauert. Wie gesagt, das war an unserem ersten Hochzeitstag 2012 waren wir in Rumänien. Und da sagte mein Mann damals zu mir, ach, weißt du was, ich werde mir wieder eine neue Musikgruppe, er war Bandleiter in Rumänien. Ich gehe wieder mit meinen alten Musikern zusammen und wir sind dann im Ausland, auf dem Schiff, auf dem England oder was weiß ich, wo wir werden unterwegs sein. Und da habe ich gesagt, oh ja super, ich reise ja gerne, fahre ich mit. Und
dann komme ich einfach mit.
Ja, komme ich einfach mit. Und da hat er gesagt, es wird mir im Traum nicht einfallen, dich mitzunehmen. Und da habe ich in der Nacht habe ich dann eine Glasscherbe genommen und habe gewartet, bis er günstig lag. Und habe ihm am Hals geschlitzt, da ist er natürlich wach geworden davon.
Ihm am Hals geschlitzt?
Mhm.
So verzweifelt waren Sie, dass Sie...
Ja, natürlich. Ich wollte ihn und mich umbringen.
Das ist ja furchtbar.
Und da ist er wach geworden natürlich. Krass. Und ist ins Bad und hat mich gerufen, guck mal hier, was du gemacht hast. Und in der Zeit, er im Bad war, habe ich mich geschlitzt.
Okay.
Da erst. Erst ihn und dann mich.
Und dann haben Sie sich selber so verletzt. Ist da relativ viel Blut dann auch gelaufen?
Ja.
Okay.
Aber noch zu wenig, weil ich habe es ja überlebt.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Es sollte wohl so sein.
Ja, also es ist ja, Sie haben noch einiges mehr erlebt. Sie haben ja auch am Anfang gesagt, in einem Nebensatz, dass Sie vieles erlebt haben, was Sie für anderen Leuten nicht wünschen. Darauf wollen wir jetzt nicht nochmal speziell eingehen. Ich denke, ist auch von der Länge her erstmal so in Ordnung. Danke, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben. Erstmal in Ihr Leben, wie das so verlaufen ist und wie Sie vor allem auch Jesus kennengelernt haben. Und dann finde ich es spannend, als Gottes Liebe dann Sie erfasst hat, dass dann auch der Wunsch ganz groß da war, das wirklich weiterzugeben und verschiedene andere Sachen zu machen, um Gottes Liebe weiterzugeben. Und auch mit der Hospizarbeit, das finde ich eine ganz tolle und wertvolle Arbeit. Und dann die dritte Geschichte mit dem Heiratsschwindler, dem Sie leider aufgelegen sind. Aber da sind Sie ja auch im Moment in einem Heilungsprozess.
Ja, ich bin in einem Heilungsprozess und zwar so blöd, wie sie es anhört, aber ich liebe ihn immer noch. Und ich habe ihm alles verziehen.
Aber es tut immer noch weh.
Ja.
Ja. Der Moment ist vielleicht nicht ganz so passend, aber... Ich wollte noch eine Frage zur Hospizarbeit stellen, aber das lasse ich jetzt.
Nee, sagen Sie es, ist schon gut.
Ist okay?
Fragen Sie ruhig.
Was ich noch fragen wollte ist, oder ich hatte Sie das, glaube ich, schon gefragt, mit der Frage, ab wann es vielleicht manipulativ werden könnte, wenn man seinen Glauben an Menschen weitergibt, die das vielleicht gar nicht wollen oder... Wissen Sie, was ich meine?
Ja.
Also ich sag mal, man kann ja Leute manipulieren, indem man ihnen schlechtes Gewissen einredet oder indem man sie, sage ich mal, dauernd nur Komplimente macht, um sie dahin zu bekommen, wo man sie halt hinbekommen möchte.
Mhm.
Und ich sag mal, es kann ja auch Menschen, egal welchen Glauben die haben, ob die an Jesus glauben, ob das Muslime sind, ob das Hinduisten sind, was auch immer, oder jetzt in diesem Fall könnte Ihnen ja auch vorgeworfen werden, Mensch, Sie nutzen diese Situation der Menschen, die sich ja im Prinzip gar nicht wehren können, aus.
Nein, das ist genau das Gegenteil. Es ist, die Menschen, zu denen ich gehe, die sind vom normalen Alltagsleben, sind die schon entfernt.
Okay.
Die haben ihr Leben schon abgeschlossen. Die wissen das auch. Die wissen das. Gott sagt, jeden kranken Menschen oder der schon im Sterben liegt, jeder Mensch wird darauf vorbereitet von Gott, dass er weiß, er wird gehen.
Okay.
Der hat auch vorher noch die Gelegenheit, sich zu entschuldigen bei Familie oder Testament oder Patientenverfügung, irgendetwas.
Und das wird angeleitet durch die ehrenamtlichen Helfer?
Nein. Das machen die Familien an sich.
Ach, das machen die Familien selber schon.
Ambulante Hospiz macht das gar nicht, weil wir sind ja nur noch für den schweren Fall da. Ja? Wir springen ja ein, wenn die Patienten von den Kliniken entlassen wurden, nach Haus zum Sterben. Dann erst kommen wir.
Okay.
Und die Phase mit Testament oder Glauben, das wird alles noch zu vorher halt erledigt, okay. Ja, in den Kliniken, okay. Oder je nachdem. Und wenn wir oder wenn ich meine Tätigkeit fürs ambulante Hospiz erledigt, dann mache ich nur noch, ich gebe nur noch Liebe, sonst nichts.
Okay, also ja. Nehmen Sie Leute auch in den Arm?
Nein.
Nein, okay.
Nein, weil...
Halten Sie die Hand oder wie?
Ja, ja. Also ich halte die Hand oder jetzt bei der Dame, wo die Tränen gekommen sind, die hatte ihre Hände unter ihrer Decke gehabt und ich habe meine Hand auf die Decke gelegt, wo ich unten drunter die Hand hatte, mhm, ja. Mhm. Und ich habe natürlich beobachtet, wie die Patientin reagiert hat, wie ich meine Hand drauf habe, ob es ihr angenehm war oder nicht. Und sie hat so ganz sachte die Augen geschlossen. Da wusste ich, es ist okay.
Das ist ja. Gut, ja.
Ansonsten habe ich auch schon nur am Bett gesessen und man hat mich gar nicht gehört oder gesehen. Ja, nur die Begrüßung, wenn ich komme und wenn ich gegangen bin. Mhm. Aber wenn ich merke, wo Nähe angesagt ist, dann lege ich auch die Hand oder die gebe sogar der Patientin die Hand oder so wie bei meiner Nachbarin oder bei meiner Freundin. Ich habe meine Hand gar nicht losgelassen.
Mhm. Okay.
Weil die haben die Verbindung aber auch gesucht. Die wollte die Verbindung zum Leben, wollten die.
Okay.
Da haben die den Kontakt gesucht.
Für mich würde, ich sag mal, Manipulation da jetzt anfangen. Da, wo man Menschen etwas aufdrückt, was sie vielleicht gar nicht wollen. Also ich meine, man kann sie ja fragen, darf ich ihnen einen Psalm vorlesen oder darf ich ihnen was aus Gottes Wort vorlesen oder für sie beten oder was auch immer. Aber da, wo jemand Nein sagen würde und ich würde es trotzdem tun oder ihn so bekneten, dass er dann irgendwann aufgibt oder sagt, ja, es ist okay, das wäre für mich manipulativ und damit hätte ich natürlich ein Problem.
Ja, ja, natürlich, weil, aber in diese Phase komme ich nicht. Ich bin hier in der Endphase, wo der Patient schon gar nicht mehr spricht.
Okay.
Ja, wo wirklich schon alles Leben eigentlich schon weg ist, ja. Wo kein Gespräch, kein Danke, kein nichts mehr. Es ist ja nichts mehr. Es ist ja nur noch, der Körper funktioniert vielleicht noch irgendwo, aber auch irgendwann.
Okay.
Also, ja. Die Patienten, die essen dann auch schon nichts mehr. Also das ist wirklich die Endphase vom Leben, ja. Dann ist kein Gespräch, nichts mehr möglich.
Okay, das ist die Endphase von der Endphase.
Ja, es ist nichts mehr möglich.
Ja, Frau Sabelmann, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Danke, dass Sie uns so tief in Ihr Herz, in Ihre Geschichte hineinschauen haben lassen. Es gäbe sicherlich noch einiges mehr zu erzählen, aber das würde den Rahmen jetzt hier auch sprengen. Ich freue mich sehr von Herzen, dass Sie durch diese Freundin hier aus dem Ort Jesus gefunden haben, dass Sie ihm begegnet haben. Und ich nochmal, ich finde es auch total mutig und ermutigend auch, dass Sie sich selber auf den Weg gemacht haben, einfach in so eine Gemeinde zu gehen, die Sie gar nicht kennen. Das hat mich beeindruckt und das finde ich toll, wie Gott manchmal Wege auch führt und wie er sie auch geführt hat. Ich finde es toll, dass Sie sich im Hospiz so stark engagieren und auch in anderen Arbeiten. Und ich wünsche Ihnen weiterhin Gottes Segen, auch das mit diesem Ex-Mann, mit dem Heiratsschwindler weiterhin gut zu verarbeiten für sich persönlich und da weiter gute Schritte zu gehen. Danke. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fände es total cool. Ich weiß nicht, ob Sie offen dafür sind, aber ob ich noch ein kurzes Gebet sprechen darf.
Ja,
oder
gerne, Herr Steinhardt.
Oder Sie?
Sie.
Okay, dann mache ich das noch. Vater im Himmel, wir danken jetzt einfach für das Gespräch. Wir danken dir, dass du Frau Sabelmann in ihrem Leben begegnet bist, sodass sie verstanden hat, dass du an ihr Herz geklopft hast und dass du sie liebst und ihr nachgehst, auch wenn sie sich erst so spät für dich entschieden hat und auch hat erst so spät taufen lassen mit 64, das ist echt enorm. Und wir danken dir, dass du dieses Wunder in ihrem Leben bewirkt hast. Und wir bitten dich, dass du sie weiterhin segnest und sie weiterhin auch zum Segen setzt. In dieser Hospizarbeit, da wo sie Menschen begegnet, auch beim Aquafitness, im Schwimmbad oder wo sie auch immer unterwegs ist. Und wir bitten dich auch, dass du ja ihr weiterhin Kraft schenkst, auch die Sache mit dem Heiratsschwindler zu verarbeiten und auch weiter heil darüber zu werden. Danke, dass wir dir das anbefehlen dürfen und danke für die Zeit, die du uns zusammen geschenkt hast. Du bist ein guter und treuer Gott. Und ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen.
Ja, Amen. Ich danke Ihnen.